Ja, ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Piratencasts. Ich habe heute Manuel bei mir.
Hallihallo und neben mir sitzt die Stefanie. Grüße.
Stopp, Polizeigewalt. Bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin wohnen.
Ein Cannabis Social Club.
Wir haben Wort gehalten. Wir haben jetzt das geschafft, uns einen Rhythmus zu finden, dass wir diesen Podcast sozusagen regelmäßig für euch aufnehmen können.
Und das hoffentlich auch regelmäßig veröffentlichen, das ist dann mein Part.
Schafft das, ist das schaffbar. Ja, das aber wird's. Ziel ist, alle zwei Wochen, wir haben uns jetzt immer den Dienstag gelegt und hoffen, dass wir das so durchhalten können. Zu Themen, die uns als Piraten beschäftigen, zu Themen, die uns als DresdnerInnen beschäftigen. Und das erste Thema ist eines, was uns in beiden Funktionen beschäftigt, nämlich die Semperoper. Ja, also Semperoper hat man vielleicht schon mal gehört, auch außerhalb von Dresden. Das ist die aus dem Radeberger Werbespot.
Ja, die große Halle, wie ein Freund aus Köln mal gesagt hat.
Die große Halle, genau, das ist die Semperoper. Also ja, Aushängeschild für die Dresdner Hochkultur, für die Musik und fürs Theater kennt man. Ist eine der Hauptsehenswürdigkeiten, wenn man nach Dresden kommt und hier touristisch unterwegs ist. Und wir Dresdnerinnen und Dresdner, wir hängen natürlich auch an unserer Semperoper. Deswegen schlechte Nachrichten, die Semperoper ist sanierungsbedürftig und zwar nicht erst seit kurzem. Genauer gesagt der Backstage-Bereich. Also dort, wo du die Maske anlegst, dort, wo du dich umziehst, dort, wo die Künstler sich vorbereiten und Künstlerinnen. Dieser ganze Komplex ist wohl seit ungefähr 40 Jahren nicht mehr groß saniert worden. Also,
das ist ganz schön lange.
Das ist länger her, als wir beide geboren sind.
Ja, eben.
Das hinterlässt natürlich Spuren an so einem Gebäude. Und der Freistaat, dem gehört die Semperoper, der plant nun einen Anbau für die Interimsnutzung, während sozusagen dieser komplette Backstage-Bereich saniert wird. Denn der Zustand ist wohl so schlecht, dass man das jetzt nicht mehr phasenweise machen kann. Also, ich stelle mir das immer so vor, ne? Ich restauriere Flügel A, während sich in Flügel B und C halt alles ein bisschen kompakter organisiert. Das funktioniert wohl nicht mehr.
Das klingt nach richtig schlechten Zustand.
Also in der Zeitung hat man wohl gelesen, wenn es regnet, ist es wohl keine Seltenheit, dass es dort drin nass wird. So viel zum Zustand, einfach, dass man sich ein Bild machen kann. Mhm. Und es wurde natürlich jetzt auch schon argumentiert, natürlich von der Semperoper selbst und auch vom Freistaat, es hätten wohl schon mehrere hochrangige Gäste abgesagt, also auch viele bekannte Künstlerinnen und Künstler abgesagt, weil eben der Standort nicht mehr den internationalen Maßstäben genügt.
Das spricht sich ja auch rum.
So, jetzt ist aber die Frage, wie halten wir den Betrieb der Semperoper aufrecht, wenn wir doch eigentlich den kompletten Backstage-Bereich sanieren müssten? Und der Vorschlag vom Freistaat Sachsen ist jetzt, einen Interimsbau direkt daneben zu setzen. Nur liegt die Semperoper, wenn man das vielleicht nicht weiß, mitten im Herzen der Dresdner Altstadt. Da ist vor der Semperoper der Theaterplatz, natürlich auch mit dem Blick, also der touristische Blick auf die Oper und auf den Zwinger und auf den Dom.
Und gerne auf Weihnachtsmarkt und solche Späße.
Richtig, oder eben auch wird gern für Versammlungen und sonstige Feste genutzt. So, und daneben ist eine Straße, dahinter ist eine Straße, dahinter der Landtag. Und dann haben wir noch eine Ecke, da ist der Zwingergarten. Also eine Grünfläche, die zum Zwinger, zu diesem Schlosskonstrukt da gehört. Und der Vorschlag des Freistaates ist jetzt, wir bauen ein Gebäude in den Zwingergarten. Dazu müssten ein paar Bäume gerodet werden. Da muss natürlich ein Teil der Grünfläche herhalten. Und dann können die Künstlerinnen und Künstler von diesem Anbau, die können sich dort drin vorbereiten, da kann die Maske passieren, das Umziehen. Und dann können die quasi auf die Bühne gehen, ohne dazwischen irgendwie durch die Kälte zu laufen oder also mit kurze Wege und direkt dran. Man kann das jetzt natürlich nachvollziehen, rein pragmatisch. Nur muss man das jetzt trotzdem nicht gut finden, dass eine der kleinen Grünflächen, die wir nun mal in der Altstadt haben, die Altstadt von Dresden oder das ist ja nicht mehr eine Altstadt, weil viel von der Altstadt gab es ja nicht mehr. Aber die Innenstadt Dresdens ist ja durchaus sehr stark verdichtet und versiegelt.
Ja.
Und jetzt eine der wenigen Grünflächen zu nutzen, wir reden ja auch nicht von kurzer Zeit, also wir reden hier von mehreren Jahren, die das dauern wird, ist schwierig. Und ich muss ehrlich sagen, was mich am meisten stört, ist auch die Kommunikation vom Freistaat, nämlich dieses berühmte Wort alternativlos wird dort einfach um sich geworfen.
Also Alternative wäre ein Stückchen Theaterplatz einfach abzweckeln.
Richtig.
Dauerhaft.
Weil ich denke, möglich, ich weiß es nicht, also, wie gesagt, baulich kann ich es nicht einschätzen, aber zu sagen, das geht halt gar nicht, obwohl vorne ein großer Platz ist und daneben eine Straße, wenn ich jetzt sage, die Straße zwischen der Oper und dem italienischen Dörfchen, die wird doch meines Erachtens jetzt auch nicht mehr so intensiv genutzt, weil man ja nicht mehr mit dem Auto über die Brücke fahren kann.
Richtig.
Also vielleicht könnte man auch dort was hinstellen. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein, ich habe mich jetzt baurechtlich nicht so intensiv damit beschäftigt. Aber die Kommunikation, das ist alternativlos und das muss so, finde ich schwierig. Und natürlich setzt jetzt auch der Freistaat der Stadt Dresden die Pistole auf die Brust und sagt, lieber Stadtrat, wenn du das jetzt nicht genehmigst, dann müssen wir die Oper für 4 Jahre schließen. Was natürlich durchaus Einbußen wären,
ja,
sowohl für die Kultur als auch für den Tourismus. Aber ne, wir haben jetzt 40 Jahre nichts gemacht.
Ja, und jetzt
jetzt müssen wir
aber. Gibt es nur einen Weg und es muss sofort. Also schwierig.
Ich finde es schwierig. Also ich bin da auch nicht alleine tatsächlich. Also der Johannes Lichti, der ja auch mit in der Dissidentenfraktion sitzt, der sitzt ja im Bauausschuss für die Fraktion.
Ja.
Und er hat auch gesagt, er sieht es definitiv nicht ein, dass dort ein Teil dieses Zwingergartens geopfert werden muss oder dass eben diese Lösung keine Alternativen bietet. Und
also wenn du keine suchst, gibt's keine, würde ich sagen.
Ich bin jetzt gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat dieser Anbau im Zwingergarten, der jetzt schmaler sein soll als in der ursprünglichen Vorstellung, trotzdem eine Mehrheit gefunden.
Mhm.
Also auch von den Grünen und Linken, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Johannes hat dagegen gestimmt. Und jetzt wird das wohl demnächst in den Stadtrat gehen und dann bin ich sehr gespannt, wie dort nochmal die Argumente dafür und dagegen aufgelistet werden. Ich find's nicht gut.
Absolut nachvollziehbar. Also wenn jetzt eine große Prüfung wäre, die transparent einsehbar wäre und das wäre der einzig sinnvolle Weg, weil Theaterplatz aus Grund XY nicht geht, dann wäre es ja auch noch was anderes. Aber so fühlt sich's total willkürlich an.
Ja.
Ja, wir haben eigentlich noch ein eher, wie sage ich es denn, trauriges Thema. Ich nenne es mal wirklich trauriges Thema. Und zwar die staatsanwaltlichen Verfahren oder das staatsanwaltliche Verfahren gerade gegen unseren Oberbürgermeister Hilbert, was sich um private Sachen dreht dieses Mal.
Ist eine schwierige Situation. Also wir beide haben uns ja auch vorher abgesprochen, wir werden jetzt keine rechtliche Einschätzung abgeben, weil das ist nicht unsere Stelle, das zu tun.
Ja.
Aber wir haben gedacht, es ist aktuell eine wichtige Debatte. Und klar, es ist immer schwierig, wenn das Privatleben von Politikerinnen und Politikern betroffen ist. Aber an der Stelle wollten wir einfach mal den Hergang vielleicht ein bisschen erläutern und schauen, wie kann es denn jetzt weitergehen in dieser Situation. Es ist Verfahren. Wie gesagt, von uns jetzt keine Bewertung der vermeintlichen Tat oder auch nicht. Es ist ja alles noch in der Schwebe. Aber wir wollen jetzt einfach mal nur den Hergang so ein bisschen darlegen, was ist passiert und wo stehen wir aktuell. Der Oberbürgermeister befindet sich in Trennung von seiner Noch-Ehefrau Su Yeon Hilbert. Und die beiden haben eben immer noch ein gemeinsames Haus in Klotzsche. Nur, dass der OB jetzt aus dem Haus ausgezogen ist aufgrund der Trennung, die Frau lebt noch dort. Und im September war es wohl so, dass Herr Hilbert noch Dinge aus seinem Haus abholen wollte. Und da soll es eben eine Auseinandersetzung gegeben haben. Und Su Yeon Hilbert hat die Polizei gerufen. Und die Polizei kam dann dort an, stellte bei ihr leichte Verletzungen fest und nahm sozusagen von ihr auch die Beschuldigung auf, ihr Mann hätte sie die Treppe hinuntergestoßen oder ihr Mann hätte sie gestoßen und sie ist daraufhin gefallen und hat diese Verletzungen erlitten. Das ist natürlich Das sind harte Anschuldigungen. Das muss man einfach mal so hervorbringen. Und bei einer öffentlichkeitswirksamen Trennung, wie das nun mal bei einem Oberbürgermeister so ist, war das klar, dass das sofort publik wurde.
Na, bei ihm kommt ja noch die Besonderheit dazu, dass er nicht nur den letzten Wahlkampf mit ihr Plakate gehangen hat, sondern auch den davor mit ihr und dem Kind. Also ja. Er hat sich ja sehr bemüht, sie auch immer mit in die Öffentlichkeit zu stellen. Eine ja attraktive jüngere Frau halt.
Ja, deswegen kann man das natürlich jetzt schlecht finden, dass diese Angelegenheit auch so öffentlich gemacht wird. Auf der anderen Seite, sie waren es ja selbst, die sich zusammen in der Öffentlichkeit immer präsentiert haben. Deswegen müssen sie das jetzt auch aushalten an der Stelle.
Also ein bisschen, warum das jetzt auch so eine Öffentlichkeit ist, nochmal zum Verständnis. Sie war sehr, sehr präsent die letzten Jahre.
Ja. Jetzt haben wir wohl den Fall, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen hat und sie bietet jetzt dem Oberbürgermeister an, dieses Ermittlungsverfahren einzustellen gegen eine Zahlung von 5.000 Euro. Wie ist das jetzt zu deuten? Also es gibt mehrere Juristinnen und Juristen, die ganz klar sagen, das Angebot bedeutet wohl, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie zufällig stürzte. Also die Indizien deuten wohl eher in die Richtung, es gab hier tatsächlich eine körperliche Auseinandersetzung. Aber wie gesagt, das ist nur eine Einschätzung, die von mehreren so geteilt wird. So, wenn er jetzt dieses Angebot annimmt, dann wäre er juristisch fein raus. Dann würden die Ermittlungen eingestellt, es würde zu keiner Verurteilung, zu keinem Schuldspruch in irgendeiner Art kommen, und er hätte nach Zahlung dieser 5.000 Euro sozusagen keine weiteren Konsequenzen zu befürchten, denn es gilt ja auch in Deutschland logischerweise vor dem Recht die Unschuldsvermutung.
Ja, und es gäbe ja dann keinen Schuldspruch, weil davor das Verfahren eingestellt werden würde.
Jo, natürlich hat es dann trotzdem ein Geschmäckle. Also es bleibt natürlich immer diese Erinnerung, der OB hat hier 5.000 Euro gezahlt, damit ein Verfahren wegen Körperverletzung gegen ihn eingestellt wird. Das wird man nicht so leicht los in einer Position als Oberbürgermeister.
Das ist richtig, aber ist das Kind nicht schon in den Brunnen gefallen, seit es das Verfahren gibt?
Das stimmt.
Weil es ist ja auch eine traurige Wahrheit, dass gerade in Deutschland viele eben Straftaten wegen körperlicher Gewalt im eigenen Hause eben nicht zu Schuldsprüchen führen. Also selbst wenn jetzt gerichtlich nicht rauskommen sollte, dass es so war, dass er sie geschubst hat. Oder auch wenn dann halt es rauskommt. Ich weiß gar nicht, ob nicht so oder so was halt hängen bleiben würde.
Ja. Also vor dem Recht wäre er fein raus nach der Zahlung. Vor der Öffentlichkeit weiß ich nicht, da sieht's anders aus. Ja. Jetzt gibt es ja aber auch die Option, dass er diesen Deal ausschlägt. Also er kann auch ganz klar sagen, ich zahle das nicht. In dem Fall würde tatsächlich ein Strafbefehl gegen ihn verhängt werden von der Staatsanwaltschaft wegen Körperverletzung. Und dann wäre er sozusagen der Körperverletzung schuldig. Da müsste jetzt erstmal an der Stelle noch kein Verfahren laufen.
Mhm.
Er kann aber dann natürlich, und das, wenn er sich selbst als unschuldig betrachtet, sollte er das auch tun, diesem Strafbefehl widersprechen. Und dann käme es auch zu einem öffentlichen Prozess, in dem sowohl er als auch seine Frau aussagen müssten. Und in der Position eines Oberbürgermeisters, und sie selbst ist ja auch Opernsängerin, also sie ist ja auch so eine, kann man doch in gewissem Maße ist ja auch eine Celebrity, ist das natürlich, das ist dann ein Schauprozess. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Außerdem drohen in dem Fall auch disziplinarische Maßnahmen von der Landesdirektion und seine Amtseignung als Oberbürgermeister kann und wird dann natürlich in Frage gestellt werden. Das wird sie ja jetzt schon von einigen Kräften. Und jetzt unabhängig davon, wie dann dieses Verfahren enden sollte, wenn es denn eins gibt, in dieser Zeit wäre es durchaus denkbar, oder ich weiß gar nicht, ob das im Laufe eines Verfahrens sogar notwendig ist, dass der OB seine Aufgaben und Pflichten abgibt. Dann wäre unser erster Bürgermeister Donhauser sozusagen als Stellvertreter dran und müsste die Geschäfte des Oberbürgermeisters übernehmen. Also es kann auch wirklich politisch sein, dass wir dann mehrere Monate oder wie auch lange auch immer so ein Prozess ist, ohne die Führung des gewählten Oberbürgermeisters.
Also mit Monaten ist da auf alle Fälle zu rechnen. Und da es sich ja um eine Tat gegen Leib und Leben richtet, ist es auch egal, selbst wenn sie jetzt dann sagen würde, ja, ich ziehe es zurück. Du kannst es nicht zurückziehen, so eine Anzeige gegen Körperverletzung. Sie das ist zu wichtig, das Rechtsgut, dass du unversehrt bist in unserem Rechtsstaat. Also das läuft jetzt.
Genau, sie hat ihn tatsächlich nicht mal angezeigt. Sie hat damals nur die Polizei gerufen und aufgrund dessen, was die Polizei vorgefunden hat, muss die Polizei ermitteln und die Staatsanwaltschaft hat das dann eben übernommen.
Weil es halt so wichtig ist, dass Leute nicht im Körper verletzt werden.
Ja. Also, wir haben es am Anfang gesagt, wir werden das Ganze jetzt nicht bewerten. Wir werden jetzt nicht vermuten, ob er es getan hat oder nicht. Fakt ist, sollte so eine Form der Gewalt einfach geschehen sein, dann sollte das juristisch auch sauber aufgearbeitet werden. Dann muss es auch im Nachhinein in seiner Position politisch aufgearbeitet werden. Ich denke, auch da sind wir uns einig. Aber unabhängig von seiner Position, unabhängig von ihrer Position, ist so ein Akt der Gewalt, wenn er stattfindet, und er findet in Deutschland und in der Welt immer wieder und überall statt und auch deutlich krasser als hier geschildert, das ist einfach zu verurteilen und da muss es immer eine Aufklärung geben.
Und wir hatten es ja schon angesprochen, dass er mit seiner Familie früher Werbung gemacht hat. Also mir tut auch einfach das Kind leid, der Sohn, der jetzt da auch involviert ist.
Ja.
Dem kann man jetzt nur viel Kraft wünschen.
Das stimmt.
Ja, nun, wie kommen wir denn aus so einem Thema wieder raus?
Ich weiß nicht, vielleicht, wir machen jetzt einfach einen Cut, ganz klaren Cut an der Stelle. Und jetzt kommen wir mal mit ein bisschen Nostalgie um die Ecke. Und zwar, waren wir ja alle mal in der Schule.
Ja, zum Glück, wir durften. Und, yay, Schulpflicht.
Einige von uns mögen sich vielleicht noch erinnern, ob das an ihrer Schule auch so war oder nicht. Es gab immer eine Art Putzdienst. Also bei mir gab es das auf jeden Fall an der Grundschule.
Also ich weiß, dass wir es im Kindergarten selber mitgeholfen haben, aber in der Grundschule weiß ich gar nicht mehr, wie wir es geregelt haben. Hm. Gimmi war es dann auf alle Fälle nicht mehr in unserer Hand.
Ja, also wir hatten damals, ich glaube, Tafeldienst hatte jeder.
Ja,
Das ist, glaube ich, Standard.
Und Stühle hochstellen und sowas, das besser
gehört. Genau, und wir hatten eben noch zwei, die waren immer pro Woche verantwortlich. Das nach der letzten Stunde wird halt nochmal durchgefegt und so. Der Müll wird quasi nochmal eingesammelt, wenn irgendwo welche rumliegt. Das sind so kleine Geschichten, ne? Dass man einfach ein bisschen schon von Anfang an die Verantwortlichkeit und ans Gemeingefühl herangetragen wird. So, das ist ja aber nicht gang und gäbe. Das ist ja optional, je nachdem, wie die Schule das handhabt. In Dresden ist es aktuell so, an den Schulen kommen täglich Reinigungskräfte. So. Und diese Reinigungskräfte, die fegen, die wischen, wischen die Tische ab zum Teil. Und das ist natürlich mit einem Vertrag geregelt. Ne? Mhm. Also die Stadt hat Verträge mit diesen Reinigungsfirmen und diese Verträge laufen jetzt demnächst ab. Und dann kam jetzt die Idee auf, sollten wir denn diesen Reinigungs- oder diesen Putzdienst an den Schulen, sollten wir den vielleicht wieder... Also sollten wir den verpflichtend einführen für die Schulen, dass sowas halt gemacht wird, dass nach Ende des Schultages wird halt gefegt und die Tische werden abgewischt und so. Und dann wiederum bei den Verträgen mit den Unternehmen ein bisschen einzusparen im Sinne von, ihr müsst nicht jeden Tag kommen, es reicht, wenn ihr zweimal die Woche oder wenn ihr einmal kommt oder so, weil halt Aufgaben schon eigenverantwortlich in den Schulen passieren.
Halt wie der Tafeldienst. Du wartest ja jetzt auch nicht, wenn die Tafel voll ist, dass die Putzkraft das dann am Nachmittag wegmacht.
Ja. Würde, glaube ich, keiner auf die Idee kommen.
Das ist richtig. Naja, weiß nicht.
Manche wünschen sich's vielleicht.
Hm.
So, jetzt kann man das gut finden. Man kann das aber auch schlecht finden.
Spontan finde ich das erstmal gut. Was spricht denn dagegen?
So, dagegen spricht... Wie sage ich das jetzt? Wir haben ja aktuell eine Haushaltssperre in Dresden. Ne? Also wir müssen ja gucken, wo können wir Geld sparen. Und jetzt gibt's natürlich Leute, die kritisieren, ach guck, wo finden wir dann als erstes Geld, was wir sparen können? Natürlich bei unseren Kindern. Das ist so der einer der Hauptkritikpunkte.
Das ist ja gerade mehr Ideologie als echte Begründung. Also Ja, es ist bei den Kindern, aber jetzt ja auch an der Stelle, die jetzt nicht direkt die Bildung zum Beispiel beeinflusst oder Freizeitangebote. Also da gibt's schlimmere Sachen, die eingespart werden, würde ich jetzt mal spontan sagen.
Das stimmt. Ne? Ein zweites Argument ist, okay, die Klassenräume selber sauber machen, das mag vielleicht funktionieren, aber man möchte jetzt vielleicht auch nicht unbedingt jemanden in die Flure schicken oder ich mach's jetzt mal noch schlimmer, in die Umkleidekabine oder in die Toiletten.
Toiletten, Cafeteria.
Vor allem, weil wir wissen, in welchem Zustand zum Teil die Schulhäuser in Deutschland und eben auch in Dresden sind.
Ja.
Und dann fängt das natürlich mit an,
ein bisschen zu blocken. Pubertierende Kinder und so Sachen wie Toiletten und so. Ja, 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 ich sehe den Punkt. Ja, doch.
Aber natürlich jetzt, wir müssen jetzt einfach gucken, was passiert. Es gab jetzt erstmal verschiedene Stimmen, die gesagt haben, hey, wir finden das gut. Also vor allem auch viele, die in der DDR aufgewachsen sind, viele LokalpolitikerInnen, die kennen das noch.
Der dazugehört hat.
Eben, ja. Die kennen das noch. In anderen Ländern ist das gang und gäbe. Also dort gehört das zur Schulkultur mit dazu.
Länder oder Bundesländer?
In anderen Staaten der Erde.
Okay.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ganz blöde, jeder, der schon mal ein Anime oder gesehen hat oder ein Manga geguckt hat, der
stimmt.
Weiß, die Japaner machen das eben so am Ende des Schultags, da wird gewischt.
Ja, ja,
da werden Fenster geputzt.
Da gibt es Dienste für allen möglichen Kram.
Das und das ist jetzt die Frage, ob man sowas einführt kann, ob das funktionieren kann, denn jetzt ist es natürlich eine Sache, okay, wir lassen das eigenverantwortlich die Schülerinnen und Schüler erledigen.
Ja, was so. Heißt eigenverantwortlich? Die Lehrkräfte müssen dann halt auch da sein. Die Unterbezahlten, die schon Überstunden machen.
Die müssen von dem dafür wir zu wenig mit abgestellt haben. Werden, genau.
Also das ist gerade eher so der Hauptkritikpunkt, den ich sehe, obwohl ich gerade auch wirklich Toiletten und so, da hast du recht. Aber wahrscheinlich wäre es ja auch eine Entlastung, wenn allein die Schulgebäude, die Biologiekabinette etc., wenn die halt schon...
Jo.
Ordentlich wären und dann müssen wir halt die Putzkräfte doch öfter für so die Umkleideräume und sowas. Okay, das sehe ich ein. Aber das ist ja dann immer noch eine Einsparung.
Also es ist eine spannende Debatte, finde ich. Es gibt gute Gründe dafür, es gibt gute Gründe dagegen. Es gibt natürlich auch die populistisch wettern, ja, die Stadt Dresden, die will jetzt wieder an unseren Kindern sparen und die Kinder kriegen jetzt wieder noch mehr zu tun nach ihrem eh schon langen Schulalltag und die Lehrerinnen und Lehrer müssen auch mitmachen, anstatt dass die Verwaltung mal an ihrer eigenen Verwaltung spart. Aber das ist jetzt irgendwie nicht die Baustelle, finde ich. Sicher gibt's auch Stellen in der Dresdner Verwaltung, wo man daran sparen könnte, aber das eine hat mit dem anderen jetzt irgendwie weniger.
Es sind verschiedene Töpfe, Punkt 1. Und ich muss ja gestehen, ich sehe auch ein bisschen so eine pädagogische Maßnahme, weil je nachdem, wie es halt zu Hause läuft, lernen Kinder das mit, wie du jetzt putzt, aber manche halt auch nicht. Und dann ziehen die mit 18 aus, wollen eine Lehre oder ein Studium beginnen und haben noch nie geputzt, weil es die Eltern immer so schön gemacht haben zu Hause. Und die Kinder, die jetzt diese Putzdienste haben müssen, die sind gewappnet. Also ist das nicht eine dieser Forderungen, die wir immer haben, dass du auch mal was fürs Leben lernen sollst und nicht halt nur Kurvendiskussionen, obwohl du dann eigentlich Tischlerin wirst am Ende? Also es ist doch so. Weil putzen müssen wir alle. Das ist wie die Forderung nach, wollen wir nicht mehr Medienkompetenz und wollen wir nicht Steuererklärungen erklären und sowas. Eigentlich ist es, ich muss sagen, wenn das Elternhaus versagt, dann kannst du wenigstens noch den Boden putzen in der neuen WG. Das ist doch cool. Also ich sehe einen großen Vorteil, ohne Mist.
Ja, wir gucken mal. Also das war jetzt der erste Aufschlag der Diskussion. Ich bin gespannt, wo das jetzt hingeht. Weil bisher haben sich sehr viele sehr positiv dazu geäußert. Und dann schauen wir mal. Also, gerne auch ihrjenigen, die hier zuhört, sagt gerne mal Meinung.
Putzdienst. Oh ja, vor allen Dingen welche mit Kindern, bitte. Genau. Wir haben noch mit Sicherheit ein paar Eltern, die uns zuhören. Das würde mich interessieren, wie ihr das einschätzt, ob ihr das gut findet und vor allen Dingen, wie es eure Kinder sehen würden.
Genau, Putzdienst an Schulen. Wie steht ihr dazu?
Ja, also ich bin gespannt. So, auch spannend ist noch unser Ausblick, weil es stehen tatsächlich ein paar Termine an bis zur nächsten Folge. Und zwar bereits dieses Wochenende. Wir haben eine große Fahrt vor uns.
Oh ja.
Zum einen die Klausurtagung mit der Fraktion Dissidenten. Und parallel in Dresden dazu ist große Gegendemo zum Pegida, Querdenken etc. Geburtstag, wo dankenswerterweise sich gerade ein sehr großes zivilgesellschaftliches Bündnis wiederfindet und mehrere Demonstrationen stattfinden werden, um zu zeigen, dass Dresden halt doch keine braun-blaue Suppe ist. Ja.
Ja.
So viel zum Wochenende. Wir fahren arbeiten, die anderen arbeiten auf
die
der
arbeiten
Straße.
Die arbeiten auf der Straße, genau. Ja. Beides wichtig.
Ja.
Genau. Also wir sind da eher in der parlamentarischen Kommunalpolitik unterwegs und die anderen in der,
ja,
in der äußeren.
Das stimmt.
In der außerparlamentarischen Kommunalpolitik.
Alles wichtig.
Also auch an alle von uns aus unserer Piratengruppe, die dort sich engagieren, die das mit organisiert haben, die dort mit aufmarschieren, die dort hinziehen, die dort einen Redebeitrag haben,
ja,
etc. pp. Also großes Lob an die Organisation. Wir sprechen auch jetzt schon mal ein großes Lob an die Durchführung aus, weil wir denken, das wird sehr schön. Und wir hoffen und wir drücken die Daumen, dass ihr deutlich lauter seid als diejenigen, die da immer sich als das Volk, ja, aufführen wollen.
Ist auch toll, dass es halt mindestens 3 Demos gibt. Eine 13.30 Uhr auf dem Theaterplatz, das ist die Hauptdemo. Dann haben wir ab 12 Uhr von Unicampus, vom Stura der TU, einen kleinen Zubringer. Und 14.30 Uhr, weil, naja, es geht ja dann auch immer ein bisschen länger dann vor Ort, beginnt dann die Demo ab der Neustadt. Das fand ich ein bisschen witzig, dass der Zubringer losgeht nach der Hauptdemo. Aber sind wir mal ehrlich, es wird auch eine Weile vor Ort gestanden, wahrscheinlich auf dem Theaterplatz. Wird schon passen. Haben sich was dabei gedacht?
Jo.
Ja. Also für jede Himmelsrichtung was dabei. Genau.
Schließt euch einfach an.
Genau. Und dann das Wochenende darauf ist auch noch große Action bei uns. Der Landesparteitag im Riesa e.V. Wir Piraten laden ein. Es gibt einen neuen Vorstand zu wählen. Und ganz, ganz spannend, wir haben euch ja schon ein bisschen was über die Kommunalwahlen erzählt. Es steht ja auch nächstes Jahr Landtagswahl an. Da werden wir unsere Liste aufstellen. Aber Manuel, warum stellen wir denn jetzt schon eine Liste auf, wenn in einem Jahr gewählt wird?
Tja, weil wir einfach gut sind.
Auch.
Nein, wir haben ein paar, wie sage ich das jetzt, bürokratische Hürden zu nehmen, mhm, für die Landtagswahl. Und die wollen wir einfach so früh wie möglich schon aus dem Weg räumen. Und deswegen gehen wir jetzt quasi schon die ersten Schritte in die Richtung an.
Genau, weil nur mit einer Liste sind wir überhaupt in der Lage, uns anzumelden, dass wir antreten möchten. Und dann dürfen wir hoffentlich auch Unterstützungsunterschriften sammeln, damit wir dann auch auf dem Wahlzettel stehen dürfen. Denn es ist leider auch für die Landtagswahl so, ihr habt das vielleicht jetzt für die Europawahl schon mitbekommen, auch da müssen wir wieder Unterschriften sammeln, um zu zeigen, dass wir relevant sind, dass Menschen uns wählen wollen, weil wir noch nicht im Landesparlament sitzen. Ja, alles ein bisschen aufwendig, da werden wir euch auch nochmal auf dem Laufenden halten, wenn die Formulare da sind, dass ihr uns auch helfen könnt, dass wir überhaupt auf dem Zettel stehen. Wichtig, ihr müsst uns da nicht wählen, es geht einfach nur darum, die Demokratie zu stärken und dass es viele Wahlmöglichkeiten gibt. Ihr könnt aber woanders Kreuz hinsetzen, das ist ja das Paradoxe.
Ja. Ja. In erster Linie wollen wir mitmachen.
Ja, wir wollen auch mitmachen.
Und dann wollen wir gewählt werden.
Genau. Deshalb geht das bei uns alles schon jetzt los. Ja.
In der Hoffnung, dass irgendwann einmal diese Hürde, die wirklich einfach unsinnig ist an der Stelle. Also wenn eine Partei dann eben am Ende nicht gewählt wird, dann wird sie nicht gewählt. Aber überhaupt das Antreten einer Wahl so zu beschweren, ist wirklich krass.
Und das, wenn halt auch vermeintlich große Parteien immer mal wieder die 5%-Hürde eben nicht schaffen, wie die FDP, wie die Linke, greifst du dir immer mehr an den Kopf.
Das ist richtig. Auch die dürfen dann Unterschriften sammeln.
Ja, dann dürfen die den gleichen Spaß machen wie wir. Das kann ja nicht richtig sein. Aber vielleicht passiert ein großes Wunder. Mir wurde schon auf Mastodon geschrieben, ja, Ökök für Ministerpräsidentin. Wenn ich antreten möchte, ist es unwahrscheinlich. Brauchen wir ein großes Wunder.
Ja. Wir gucken jetzt erstmal, ob die Piraten dich überhaupt aufstellen.
Richtig.
Ja.
Das, ja, ja,
Hochmut kommt richtig vor.
Es war ein Mitglied, was tatsächlich bei den Piraten Sachsen nicht mit aufstellen könnte, aber eine Stimme reicht nicht.
Alles gut.
Ja, genau. Gut, dann.
Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen. Unsere genau, Parteitage sind immer öffentlich.
Ja, nicht nur das, ihr könnt sogar euch mit auf unsere Liste stellen lassen. Denn du musst bei uns nicht Mitglied sein, um dich auf eine Liste stellen zu lassen. Aber wählbar, da gibt's so ein paar Formalia, die könnte man dann klären, könnt ihr euch bei uns melden.
Wichtig ist natürlich, dass wir uns vorher mal kennenlernen.
Ja, das stimmt, wer sich nicht kennt, wird nicht gewählt, aber es gibt ja immer so ein paar Leute, die man so vom mal winken, zum Beispiel von Demos kennt.
Ja.
Kommt gern auch so vorbei.
Das gleiche gilt natürlich, und jetzt machen wir den gleichen Werbeblock wie letztes Mal. Nein, das möchte ich noch ganz kurz sagen, dann ja. Lassen wir euch in Ruhe für heute. Das gilt natürlich auch für die Kommunalwahl.
Ja.
Dort stellen wir jetzt noch nicht so früh auf, denn da haben wir zum Glück nicht die Auflagen, noch Unterschriften sammeln zu müssen.
Genau, da sitzen wir nämlich schon im Stadtrat drin.
Genau. Das heißt, ihr habt jetzt noch ein bisschen mehr Zeit, auf uns zuzukommen. Auch hier gilt, wenn du dich mit unseren Werten und mit unseren Programmen, unseren Positionen und natürlich auch mit den Leuten bei uns auseinandersetzen kannst. Und wenn du sagst, hey, da fühle ich mich zu Hause, dann kannst du auch mit uns zusammen auf die Kommunalwahl hinarbeiten, kannst mit uns für die Kommunalwahl antreten, und auch hier musst du kein Parteibuch der Piraten innehaben.
Richtig. Bei uns dürfen alle mitmachen.
Ja.
Gut, dann macht es gut, danke fürs Zuhören.
Ciao, ciao.
Stopp, Polizeigewalt. Bedingungsloses Grundeinkommen.
Erwerben Sie dich überwachen. Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.